Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Hey, es ist gut, dass du heute hier bist und es ist schön, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und ich möchte dir etwas sagen in der Grace Church. Wir glauben an den einen wahren Gott, den Gott der Bibel, den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott, der seinen Sohn am Kreuz geopfert hat, Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der alle unsere Schuld ein für alle Mal getragen hat, bezahlt hat dafür, der seine perfekte, vollkommene Gerechtigkeit weggegeben hat, unsere Ungerechtigkeit, unseren Dreck auf sich genommen hat und seine vollkommene göttliche Gerechtigkeit an uns gegeben hat, uns bekleidet hat damit. Das ist der Gott, an den wir glauben. Und wir glauben, auch wenn wir keine, auch ich keine Papierbibel vorne habe, wir glauben nur an die Bibel. Und zwar vom 1. Mose bis zum 22. Kapitel der Offenbarung. Das ist unsere Überzeugung und das ist in allem, was wir tun, in allem, was wir predigen, unser Maßstab, unsere Richtlinie. Und weißt du, was das Coole ist? Das ist nicht einfach ein Wort. Das sind nicht einfach aufgeschriebene Worte, sondern dieses Wort ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Weißt du, Ronny hat das letzten Sonntag gepredigt. Hey, hat Ronny nicht eine Hammerpredigt gehabt letzten Sonntag? Amen! So, das war seine erste Predigt. Hey, das war der Hammer. Und er hat über diesen Vers gepredigt, Hebräer 4,12, da steht, dass Gottes Wort schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und wenn du in die Amplified, in die erweiterte Übersetzung gehst, was das ganz genau bedeutet, in ihrer Bedeutung heißt das, dieses Wort ist so scharf, dass es dir hilft zu unterscheiden zwischen dem, was seelisch ist, was auf der Gefühlsebene abgeht, was aus deinem Fleisch kommt und zwischen dem, was vom Geist Gottes kommt. Ist das nicht gut? Ich finde, wir Christen sind zu oft verfangen in unseren Gefühlen, in unseren Bauchgefühlen und denken, ah, ich komme nicht zurecht, ich weiß nicht, ist es jetzt von Gott, ist es nicht von Gott. Gott hat gesagt, du hast mein Wort und mein Wort hilft dir zu unterscheiden und zwar in Klarheit zu unterscheiden, was von mir kommt, was aus dem Geist kommt und was aus der Seele kommt. Amen. Weiß nicht, warum ich das gesagt habe, vermutlich ist für irgendjemand von euch ganz wichtig, das heute zu hören. Hey, wir sind in dieser coolen Serie dran. What the faith! What the faith! Ich will, dass es so sitzt bei uns, dass wenn immer ihr diesen hässlichen englischen Satz hört, dass es bei euch automatisch macht. Faith! What the faith! Was zum Glauben! Kennst du diese Situation? Hast du das schon mal erlebt, dass du in einer Situation warst, da waren viele Menschen, und du warst der oder die Einzige, die etwas vertreten hat und alle anderen waren gegen dich? Alle anderen haben dich angeguckt und gesagt, du spinnst. Was kommt denn in deinen Sinn? Wer hat dir, Entschuldigung, auf Schweizerdeutsch sagt man, ins Hirn geschissen? Kennst du diese Situation? Du stehst für etwas, du bist mit voller Überzeugung für etwas in einer Situation und alle, die um dich sind, haben überhaupt kein Verständnis für dich und sagen, du spinnst, du musst mal in dich kehren, komm wieder zur Vernunft, komm runter. Kennst du diese Situation? Das Verrückte ist, ich habe es sogar schon in der Kirche erlebt. Ich habe es sogar in dieser Kirche schon erlebt, aber es ist viele Jahre her, müsst keine Angst haben. Es ist viele Jahre her. Ich bin hier schon in ein Gebetsmeeting gekommen an einem Montagabend und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Da wurde so viel Zweifel, so viel Negatives gebetet. Ich habe eine Schwere gespürt in diesem Gebetsmeeting. Ich habe gedacht, was läuft hier gerade ab? Und ich habe gedacht, bin ich einfach doof? Habe ich irgendwas nicht gecheckt, weil ich an einen siegreichen Gott glaube? Weil ich glaube, dass wenn Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, dann ist es vollbracht? Echt? Wir haben schon Zeiten erlebt, da haben wir gedacht, spinnen wir? Zu viel Gnade. Zu viel Gnade. Ich weiß nicht, wo deine Situation war. Ich weiß nicht, wie deine Situation war. Vielleicht hast du es noch nie erlebt, dann freue ich mich für dich. Aber ich kann dir sagen, es gibt eine Geschichte in der Bibel. Da hat ein Mann Gottes das so krass erlebt. Und du kannst mal das Bild einblenden, dieses Showdown am Berg. Ich möchte euch da mitnehmen in diese Geschichte hinein. Ein ganz bekannter Prophet von Israel, Elia war sein Name, hat in einer sehr schwierigen Zeit gelebt. Der Mann, der König war, Ahab, war ein schrecklicher, gottloser, gotteslästerlicher König. Seine Frau war noch schlimmer, Isabel. Und die waren total gegen Gott. Und im Volk Gottes, im Land Israel, wurde der Baal verehrt, ein Götze, wurden andere Götzen verehrt. Und Israel hat, obwohl es 3 Jahre nicht mehr geregnet hat, Elia war nämlich auch der Mann, der gesagt hat, es wird nicht mehr regnen, es hat nicht geregnet. Obwohl es 3 Jahre nicht geregnet hat, hat Israel nicht aufgehört, Götzen anzubeten und hat Gott nicht geehrt. Und Ahab hat die ganzen Propheten töten lassen. Irgendeiner seiner Oberen hat 100 zur Seite genommen und irgendwo versteckt, an 2 verschiedenen Orten, damit die nicht auch noch sterben. Und Ahab, der König, hat Elia gesucht, weil für ihn war Elia der Schuldige daran, dass das Land in der Dürreperiode war. Er hat ihn gesucht und wollte ihn umbringen. Aber weißt du, wenn Gott mit dir ist, dann kannst du vermutlich mitten in der Stadt sein und sie finden dich trotzdem nicht. Das ist dein Gott. Das ist unser Gott. So, Gott sagt zu Elia, es ist Zeit, dass da was passiert. Es ist Zeit, dass das Volk sich entscheidet, es ist Zeit, dass das Volk erkennt, wer der wahre Gott ist. Und er hat Elia instruiert und hat ihm gesagt, geh dahin und fordere diese Priester des Baals heraus. Und das hat er gemacht. Das waren 450 Priester vom Baal. Und ihr könnt euch vorstellen, das ganze Volk ist da zusammengekommen. Gott hat gesagt, ruft das Volk dahin. Da müssen Tausende von Menschen gewesen sein, die zu diesem Berg gekommen sind. Und Elia hat gesagt, und ihr werdet sehen, wer der wahre Gott ist. Und wir wissen, was da passiert ist. Und ich möchte mit euch lesen, das steht im 1. Könige, im Kapitel 18. Es ist eine lange Geschichte, deswegen möchte ich nur vom Vers 32 bis 39 lesen. Also man muss jetzt sagen, er hat den Baalpriestern den Vortritt gelassen. Und die haben am Morgen angefangen, bis zum Mittag ihren Gott anzurufen. Und die haben Altäre gebaut und da wurde ein Jungstier wurde zerlegt, ein Tier, das geopfert werden soll. Und er hat gesagt, von dem Gott, von dem das Feuer vom Himmel kommt und der das Opfer verzehrt, da werdet ihr sehen, das ist der wahre Gott. So, diese 450 Baalspriester, die haben getanzt, sie haben gerufen, sie haben ihren Gott angebetet, sie haben alles versucht, damit doch dieser Gott Baal zeigt, dass er der wahre Gott ist und nichts ist passiert. Elia, und ich kann euch sagen, das muss so ein verrückter Typ gewesen sein. Irgendwo um den Mittag rum sagt er, hey, vielleicht schläft euer Gott. Vielleicht ist er gerade besetzt auf der Toilette oder so. Vielleicht hat er gar keine Zeit gehabt. Ihr solltet lauter rufen. Und die Baalsjünger, noch lauter, rufen sie ihren Gott an und fangen an, sich zu ritzen, fangen an, sich zu verletzen, fangen an, dass Blut fließt. Wenn Blut fließt, dann wird unser Gott hören und nichts ist geschehen. Ja, und irgendwann haben sie aufgegeben, weil nichts geschehen ist. Jetzt kommt Elia, der eine Mann Gottes, gegen den das ganze Volk war, gegen den der König war, gegen den alle diese Baalspriester waren. Und das lesen wir jetzt. Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für 2 Kornmaß Aussaat. Und er richtete das Holz zu und zerteilte den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz und er sprach, füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Spinnt der Kerl? Wasser und Feuer? Elia, das macht es ja noch schwieriger. Und er sprach, tut es noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sprach, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Dieser Altar muss durchtränkt gewesen sein mit Wasser. Mit Wasser löscht man normalerweise Feuer, okay? Für die von euch, die das nicht wissen. Aber wir haben ein paar Feuerwehrleute hier, die können gerne Auskunft geben, wie das funktioniert. Und das Wasser lief rings um den Altar und auch der Graben füllte er mit Wasser. Und es geschah um die Zeit, da man das Speiseopfer darbringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, O Herr, du Gott Abrahams, er erinnert Israel, wer Gott ist, der Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Weiter. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde. Und es leckte das Wasser auf im Graben. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Amen. Hey, das ist dein Gott. Das ist derselbe Gott, für den du dich entschieden hast, den du in dein Leben eingeladen hast. Das ist dieser Gott. Und ich möchte dich in die Perspektive dieses Mannes Elia nehmen. Die Bibel ist ja manchmal sehr nüchtern. Ja, die beschreibt in ein paar Versen ganze Horrorfilme, Thrillers. Und wir lesen ein paar Verse durch und machen uns oft gar keine Gedanken, was bedeutet das? Was muss es für Elia bedeutet haben? Was muss im Elias passiert sein, dass dieser Mann da hingestanden ist und gesagt hat, so, jetzt opfert ihr mal eurem Gott, schauen wir mal, wer der wahre Gott ist. Dann lässt er Wasser über den Altar schütten. Er spottet noch über die Baalsdiener. Ganz Israel hat diesen Götzen angebetet. Bis auf ein paar wenige hat ganz Israel diese Götzen angebetet. Er war der Einzige, der da stand. Weißt du, was das für mich ist? Absolut verrückter Glaube. Absolut verrückter Glaube. Denn dieser Elia muss so überzeugt gewesen sein von seinem Gott, von der Kraft seines Gottes, von der Allmacht seines Gottes, dass er gegen all diese Widrigkeiten sich entschieden hat, jawohl, ich werde dir opfern. Und ich weiß nicht, ob Gott ihm gesagt hat, gieß noch mehr Wasser drauf oder ob es selber war. Völlig egal, er hat es gemacht. Er hat es gemacht. Und ich kann dir etwas sagen aus dieser Geschichte. Mit jedem Wasser, das nochmal drüber gegossen wurde, hat Gott Freude gehabt und gesagt, mein treuer Diener, das ist mein Mann. Und Gott hat gesagt, und ich werde anhand von dir dem ganzen Volk beweisen, wer der einzig wahre Gott ist. Und ich möchte dich heute wirklich herausfordern mit dieser Predigt. Ich möchte dir schon am Anfang sagen, denk größer. Erweitere dein Denken und limitiere nicht deinen Gott mit deinen Gedanken, wie du über ihn denkst und wie du über dich denkst, wer du bist in Jesus Christus. Und ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich ermutigen dazu, komm in diesen verrückten Glauben hinein. Weißt du, vernünftiger Glaube ist okay. Aber dem Gott, den wir dienen, der ist einfach zu groß und zu mächtig und zu heilig und zu vollkommen und zu gut, als dass unser Glaube so ganz im Kleinen sich bewegt. Und ich wünsche mir, dass über diese Gemeinde gesagt wird, das sind die Verrückten. Die Spinnen! Was denkst du, wenn wir plötzlich davon anfangen zu sprechen, dass wir irgendwo bauen werden? Ich sehe jetzt einfach mal was. Weil wenn wir alle gemeinsam glauben, glaube ich, dass etwas passiert. Was denkst du, was passiert, wenn wir plötzlich davon sprechen, ja, vielleicht kann man ja noch ein Hotel dazu bauen. Vielleicht kann man noch Arbeitsplätze schaffen. Das ist ein Traum von mir. Wir wollen Arbeitsplätze schaffen. Ein Arche? Eine Arche. Ja, manchmal kommt es einem so vor, wie wenn man eine Arche bauen würde. Du bist hier an einem Ort, wo wir Glauben fördern wollen, wo wir Glauben ermutigen wollen, auch für dich, für deine Situation, für deine Ehe, für deine Familie. Wir wollen den Glauben ermutigen im Kleinen und wir wollen deinen Glauben ermutigen im Großen. Und das können wir hier, weil wenn wir eine Kultur von Glauben haben, von Gottvertrauen in dieser Gemeinde, dann kommst du hier rein und du gehst raus und denkst, ach, gestern habe ich noch gedacht, es wird nie gehen. Heute glaube ich, es ist möglich. Das ist mein Wunsch für dich. Das ist mein Wunsch. Weißt du, Glauben ist ein Werkzeug, das Gott uns gegeben hat. Es ist wie ein Muskel. Es ist wie ein Kanal. Wir haben schon darüber gesprochen, jetzt durch diese Serie hindurch. Durch Glauben empfängst du, was Gott in seiner Gnade schon bereitgestellt hat, dir schon zur Verfügung gestellt hat, alles schon bereit. Gnade hat alles, alles, nicht ein Teil, alles bereitgestellt. Denn hat er mit seinem Sohn uns nicht alles gegeben, Römer 8? Gnade hat alles bereitgestellt. Dein Glaube, und ganz so fest ist er gar nicht dein Glaube übrigens. Ja. Denn dieser Glaube wurde in dich hineingelegt. Weißt du, kannst das mal einblenden. Wir wurden dafür erschaffen, aus Glauben zu leben. Ich möchte, dass du das weißt. Weil es gibt zu viele Christen, die sagen, ja, das kannst du schon, das ist die Gabe des Glaubens. Ich kann einfach nicht. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Denn als Gott dich erschaffen hat, hat er dich erschaffen mit der Fähigkeit zu glauben. Zu vertrauen. Es ist in deinem Design drin. Du wurdest dafür designt, dass du fähig bist zu glauben. Was ist Glauben? Überzeugt sein von etwas, was ich nicht sehe und nicht fühle. Gott hat diese Fähigkeit in jeden von uns hineingelegt. Selbst in die, die noch nicht an Jesus glauben, hat er die Fähigkeit zu glauben gelegt. Jeder von uns hat die Fähigkeit. Und weißt du, es geht heute nicht darum, wie groß dein Glaube ist, wie groß mein Glaube ist. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, bin ich bereit, weiterzudenken? Im Galater 2, Vers 20 sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Weißt du, dass das in dem Moment, als du Jesus eingeladen hast in dein Leben, hast du gesagt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen. Was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben. Du bist von Neuem geboren worden. In dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, wenn du ihn noch nicht angenommen hast, heute ist die super Gelegenheit, das zu machen. Und es wird dein Leben beflügeln. Es wird dein Leben sowas von krass und gut verändern. Und was ich nun lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Ich möchte dir nochmal an etwas erinnern. Gott sieht deinen Glauben. Verbring nicht so viel Zeit damit, darüber zu klagen, wie klein dein Glaube ist. Ach, ich habe so wenig Glauben. Ach, Mann. Sondern vertraue darauf, dass Gott das Maß des Glaubens in dich hineingelegt hat. Das sagt er im Römerbrief. Vertraue darauf, dass Jesus Christus der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Verstehst du? Das hat so wenig mit uns zu tun. Aber wie schade ist es, wenn Gott in dich hinein die Fähigkeit legt, zu glauben, ihm zu vertrauen und du dir die ganze Zeit sagst, ach, mein Glaube ist so klein, ich kann nicht glauben. Anstatt, dass du einfach sagst, hey, ist ja nicht mein Glaube, sondern den Glauben hast du in mich hineingelegt. Und ich kann euch sagen, nächsten Sonntag wird der Abschluss sein von dieser Serie, für dieses Mal, und da wird es ganz fest auch in das hineingehen, dass du weißt, hey, es kommt nicht auf meine Glaubensstärke drauf an. Gott sieht deinen Glauben und ich möchte euch aus dem Hebräer 11, dem Vers 6 vorlesen. Hebräer 11 ist ja so dieses Glaubenskapitel, wo der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt, was Glauben ist. Da steht, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt. Und da haben viele Christen aufgehört, Wir haben gesagt, ja, aber du musst glauben, dass es ihn gibt. Das ist ja logisch, oder? Und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Weißt du, dass jeder Christ, der sagt, ja, ich weiß, ich habe Gott, ich bin so dankbar und alles, ist gut, oder? Und dann sagt, ich brauche nichts von Gott. Ah, Gott. Dass der nicht glaubt, was hier steht. Weißt du, wie oft Gott uns in seinem Wort sagt, du kannst ihm hundertmal sagen, ich habe es nicht verdient, sagt er, ich weiß. Aber ich habe mich trotzdem entschieden, dass ich dich belohne. Und weißt du, deine Belohnung dafür, dass du an Jesus Christus glaubst, ist, dass du ewiges Leben hast. Punkt. Aber weißt du, dass mit Jesus eine ganze Fülle, ein ganzes Paket mitkommt, wo Gott dich beschenken möchte, wo Gott dich belohnen möchte, ob du es nun willst oder ob du es glaubst oder nicht, er will dich belohnen. Weißt du, dass Jesus zu seinen Leuten gesagt hat, auf alles, was ihr hier verzichtet, wird euch noch in diesem Leben zigfach erstattet werden. Das hat Jesus gesagt. Und dann kommen wir so, ach weißt du Jesus, ich brauche ich doch nicht. Ich bin doch so glücklich, dass ich errettet bin. Nimm es trotzdem und gib es weiter, wenn du es nicht brauchst. Aber nimm nicht etwas, was Gott in seinem Wort so klar sagt und schiebst zur Seite und sagst, weißt du Herr, brauche ich nicht. Weißt du, ich bin so demütig, ich brauche das nicht. Nein. Nein. Er sagt, und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Punkt. Und Gott sieht deinen Glauben und Gott liebt deinen Glauben. Und weißt du, und wenn der Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, du siehst nicht mal, ob ich ein Senfkorn in der Hand habe oder nicht. Nickers, fange. Du siehst nicht mal, ob ich ein Senfkorn in der Hand habe. Und er sagt, wenn du nur Glauben hast wie ein Senfkorn, kannst du zu diesem Berg sagen, heb dich und setz dich ins Meer. Das hat Jesus Christus selber gesagt. Und wir sitzen hier und machen uns so oft Sorgen um unser Leben, um unsere Zukunft, um unsere Sicherheit. Und ich sehe manchmal den Vater, den Daddy, der da sitzt und denkt, Kind, warum sorgst du dich um etwas, worum ich mich kümmere? Warum machst du das? Wir brauchen mehr Leute mit verrücktem Glauben. Mit verrücktem, absolut verrückter Glaube. Ich liebe diesen Titel. Ich liebe ihn einfach. Siehst du, im vierten Teil haben wir darüber gesprochen, dass Glaube spricht. Ich möchte nochmal in Markus 11 hineingehen und ein bisschen eine andere Perspektive in diesen Text hineingeben. Markus 11, Vers 22 bis 24 steht, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, Jesus doppelt nach. Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, dass ihr es glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Das ist ein verrückter Vers. Mit dem können ganz viele Christen nicht umgehen. Das kannst du so nicht sagen. Aber Jesus hat es so gesagt. Ich muss es nicht so sagen, weil Jesus hat es so gesagt. Du kannst es übrigens auch im Matthäus-Evangelium nachlesen. Matthäus 21, Vers 22 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. So, welches Anliegen, welchen Wunsch hast du bis jetzt Gott noch nicht gegeben, weil du gedacht hast, na, das kann er nicht, das will er nicht, das ist nicht recht. Weißt du, ich spreche hier zu Christen, die den Heiligen Geist haben. Ja, du wirst nicht darum beten, dass Gott dich zu einem Zuhälter macht. Einfach damit wir das auch klargestellt ist. Aber wir können auch so oberreligiös sein, haben das Gefühl, das Einzige, worum wir Gott bitten dürfen, sind geistliche Dinge. Nein, du darfst auch die Dinge deines Lebens hier ihn bitten. Ihr wisst, dass wir hier, das ist bei uns ein bisschen verrückt, wir in der Leiterschaft, wir fahren alle große Autos. Und wir lieben es. Aber ich würde dir das nie aufdrücken, weil für dich ist das, die spinnen Autos, das sagt mir überhaupt nichts. Ich bin ÖV. Halleluja, das ist gut. Mehr Platz auf den Autobahnen. Yes. Nein. Aber weißt du, ich kann dir sagen, aus meinem Leben, mir war das immer wichtig, ich war im Außendienst, ich weiß, was für der Unterschied ist, ob du mit einem kleinen Auto ein paar hundert Kilometer fährst oder mit einem großen. Und ich habe es Gott einfach hingelegt. Und ich erlebe immer wieder, wie Gott uns sowas von Gunst gibt, dass ich mir Autos leisten kann, die ich mir eigentlich nicht leisten kann. Aber ich möchte dir etwas sagen, du kannst dich entweder stören daran, die Spinnende hätte dieses Geld den Armen geben können, das haben sie zu Jesus auch gesagt. Oder du kannst dich freuen mit mir und sagen, wenn Gott es für den Ben tut, wird es für mich auch tun. Vielleicht brauchst du nicht ein Auto, vielleicht brauchst du was anderes, es ist nämlich völlig egal, um was es geht. Und es geht mir auch nicht in erster Linie um Materielles, weißt du, was ich meine? Aber auch das gehört dazu. Gott, wir sind da manchmal so religiös und das ist Gott nicht. Gott liebt es, dir Herzenswünsche zu erfüllen. Habe deine Lust am Herrn, steht schon Psalm 37. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Er sagt, was, worum immer ihr betet, es wird euch zuteil werden. Ihr werdet es erhalten. Und ich kann dich nur ermutigen, glaube, was hier steht. Ja, das habe ich aber noch nie erlebt. Bleib dran. Weißt du, manchmal ist es gut, sich Zeit zu nehmen mit Gottes Wort. Manchmal ist es gut, keinen Wettbewerb zu machen. Es gibt zwar jetzt dann bald wieder einen, glaube ich, aber wer hat das Markus-Evangelium am schnellsten durchgelesen? Sondern manchmal ist es gut zu sagen, diese drei Verse aus Markus 11, Herr, ich brauche Offenbarung. Wie meinst du das wirklich? Und dann kaust du dieses Wort und nimmst es zu dir. Okay. Kann man es auch aus einer anderen Perspektive angucken. Okay, gibt es noch etwas anderes drin, was mir noch nicht aufgefallen ist? So wichtig. Manchmal kann ein Monat dran sein, dass du über einen Vers meditierst. Dass du über einen Vers nachdenkst, wo Gott dir etwas zeigen möchte. Und wo Gott möchte, dass dieser Text lebendig wird in deinem Leben, in deiner Situation. Was immer ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten. Kannst du das nochmal einblenden? Ich möchte, dass du es auch siehst. Das ist Markus 11. Was immer ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten. Nimm diesen Text, lies ihn, durchforsche ihn. Weißt du, ein Teil von unserem Leben ist, dass wir immer wieder Religiöses, Traditionelles, wo wir irgendwo gelernt oder gehört haben, ablegen können. Und sagen können, Jesus, danke, dass du nicht religiös bist. Befreie mich von allem, was nicht von dir kommt. Ich möchte die Fülle von dem, was du für mich bereit hast. Amen. Weißt du, wir brauchen Leute, die verrückte Träume träumen, damit verrückter Glaube entstehen kann. Heiliger Geist, du kannst zurückkommen, das Handy hat aufgehört. Glauben wir nicht in dieser Kirche, okay? Aber es gibt Leute, die glauben das. Da war ein Geräusch, der Heilige Geist ist weg. Halleluja. Du meinst, dass er wieder hier ist, oder? Ja. Weißt du, dass Gott dich ausgestattet hat mit der Fähigkeit zu träumen und mit Vorstellungsvermögen? Ich möchte es dir einfach sagen. Und zu viele von uns haben Träume zuschütten lassen, haben sie abgegeben, haben gedacht, ach, das war mal früher, das geht nicht mehr. Weißt du, meine Eltern sind knapp über 70, aber die haben noch so viele Jahre vor sich. Ah, die waren vor einer Woche waren sie 50 Jahre verheiratet. Naja, man kann auch 60 Jahre verheiratet sein und 70 Jahre verheiratet. Die können sagen, nee, wir müssen jetzt langsam in die Ruhe kommen, wir geben jetzt langsam ab. Oder die können sagen, wenn du meinem Vater zuhörst, dann weißt du, wie können wir Reich Gottes bauen? Wie können wir investieren, dass noch mehr Menschen Jesus kennenlernen? Aber der ist ja schon lange pensioniert. Also wäre er. Wäre er. Aber du kannst eben auch diese Chance nutzen und sagen, jetzt bezahlt der Staat ja für mich, habe mehr Zeit. Die nehme ich zum Beten. Ich bete mehr. So bewusst, also wir beten ja eh ohne Unterlass, wir sind ja die Gemeinde, die ohne Unterlass betet natürlich, aber so bewusst. Und du kannst sagen, oh Herr, gibt es da noch einen Traum, den du mir gegeben hast? Gibt es etwas, was du in mich hineingegeben hast, wo ich noch nicht drin lebe? Dass ich zugelassen habe, dass es zugeschüttet wurde, dass ich nicht ergriffen habe. Gibt es noch etwas? Weißt du, ich bin zwar schon über 70, aber du hast gesagt, du erneuerst meine Jugend. Du hast gesagt, du bist mein Wiederhersteller, du bist mein Heiler, meine Heilung. Ich nehme das in Anspruch. Okay, ich melde mich für den Marathon an. Nein, was immer das ist. Weißt du, Josef war ein Träumer. Und vielleicht hat er den falschen Leuten von seinem Traum erzählt, deswegen hat es Konsequenzen gehabt. Aber der hat geglaubt, was Gott ihm gezeigt hat, und er hat festgehalten daran. Und er war im Knast. Und er hat schreckliche Zeiten durchlebt, über viele, viele Jahre. Aber weißt du, dass der Punkt kam, vom Gefängnis zur Nummer 2 in Ägypten, in dem Weltreich Nummer 1 zu dieser Zeit? Das geschah in wenigen Minuten. Sie haben ihn aus dem Gefängnis rausgeholt und an diese Position gesetzt. Vorbei war all die Vergangenheit, vorbei waren all die schrecklichen Jahre des Leidens, alles war vorbei. Du bist jetzt die Nummer 2 in diesem Reich. Nur der Pharao ist noch vor dir. Du hast völlige Befehlsgewalt. Das war Josef, der es nicht zugelassen hat, dass dieser Traum ihm geraubt wird. Er hat festgehalten daran. Und weißt du was? Das Coole an Josef ist, und er ist immer treu geblieben. Er ist seinem Gott immer treu geblieben. Wo wir doch so schnell sagen, oh Herr, du hast mich verlassen, du hast nicht ernst gemeint. Ach, ich habe gesehen, wie der Michi da sich entwickelt hat und plötzlich ist er da in der halben Welt am Predigen und am Lehren. Das wollte ich doch auch und jetzt bei Michi hast du es getan, warum hast du es bei mir nicht getan? Und Gott sagt, ich habe so gute Pläne für dich, aber die sind für dich. Das sind nicht die Pläne, die ich für ihn habe, das sind die, die ich für dich habe. Getrau dich zu träumen. Und ich möchte dich ermutigen, getrau dich verrückt zu träumen. Ganz ehrlich, getrau dich verrückt zu träumen. Siehst du, im 4. Mose könnt ihr das Kapitel 13 durchlesen. Da hat Gott gesagt, schick 12 Leute in dieses verheißene Land. Weißt du, dass dieses verheißene Land heute noch die Welt versucht, dieses verheißene Land fernzuhalten von Israel? Die UNO. Entschuldigung, dass ich das sage. Katastrophenorganisation. Wie viele Anträge gegen Israel wurden gut geheißen und gegen alle diese Schurkenstaaten, diktatorische Staaten, so gut wie nichts. Aber egal, die UNO hat auch gute Seiten, ein paar wenige. Gott hat gesagt, geht in dieses Land, kundet es aus, seht euch an, guckt, wie sind die Früchte, wie ist da, was wächst da, wie sind die Städte, geht und schaut euch alles an, schaut euch die Leute an, die Völker, die da sind, und dann kommt zurück und berichtet. 40 Tage waren sie in dem Land, sie sind zurückgekommen und sie haben gesagt, ja, das Land ist gut, da fließt Milch und Honig, wow, super. Und Kaleb, gutes Vorbild für uns alle, hat gesagt, jawohl, lass uns gehen und es einnehmen, der Herr hat es uns gegeben. Stopp, Kaleb, so geht das nicht. 10 von 12 Jungs haben gesagt, Junge, nein, das sind Riesen. Wir sind wie Heuschrecken vor ihnen. Wir können es nicht einnehmen. Ja, das Land ist gut, aber wir können es nicht einnehmen. Sie sind zu mächtig. Lass uns nicht zu diesen Leuten gehören, die von so klein von unserem Gott denken. Weißt du, wir haben ein Lied gehabt in unserer Church, das heißt Unstoppable God. Das ist der Gott, den du nicht stoppen kannst, den niemand stoppen kann. Der Teufel kann Gott nicht stoppen. Wissen wir, oder? Der Teufel kann Gott nicht stoppen. Die Welt kann Gott nicht stoppen. Wenn Gott etwas gesagt hat, es wird eintreffen. Ob wir das wollen oder nicht, er ist Gott. Er ist so viel mächtiger, aber er ist auch dein Gott. Und er sagt, ich bin der unstoppbare Gott in deinem Leben. In deiner persönlichen Situation, wo du jetzt heute drin steckst. Ich bin der Gott, den niemand stoppen kann. Für dich. In dir. Und ich möchte dir etwas sagen. Kannst du noch einbleiben. Normal wird völlig überbewertet. Normal wird völlig überbewertet. Was ist normal? Wer definiert, was normal ist? Wer definiert das? Völlig überbewertet. Weißt du, das ist so, in unserer Mentalität ist das ganz viel drin, oder? Wir wollen nicht auffallen. Und das finde ich so weit okay in der Gesellschaft, dass wir nicht um jeden Preis auffallen wollen mit irgendwelchen komischen Kleidern oder weiß ich nicht was. Oder einem dekadenten Lebensstil. Das kann ich alles verstehen. Aber da drin ist eine Mentalität drin. Und wir versuchen uns der Norm anzupassen. Wer setzt die Norm in unserem Land? Wer hat die Norm gesetzt in Europa? Wer hat gesagt, was normal ist und was nicht normal ist? Denn die Welt sagt dir, dass du an einen Gott glaubst. Die Welt in Europa sagt dir, wenn du an einen Gott glaubst, das ist nicht normal. Bist ein bisschen dumm. Das ist das, was die Welt in Europa sagt. Gehst du mal nach Afrika? Gehst du mal nach Asien? Gehst du mal in den Rest der Welt? Klingt ganz anders. Aber weißt du, wir im Westen, wir sind so belesen. Wir sind so intelligent. Wir wissen alles. In dieser Welt lebst du. Und wenn du das zulässt, dass die Welt definiert, was normal ist, wirst du nie dein Glaubenspotenzial, das Gott dir gegeben hat, ausleben. Wirst du nie in die Fülle dessen hineinkommen, was Gott für dich vorbereitet hat, weil du dich hindern lässt von einer Welt, die das sich vielleicht gar nicht bewusst ist, die dich bremsen will. Die dich in dieser sogenannten Normalität drin halten will. Aber normal wird völlig überbewertet. Und das merkst du nur schon, wenn du in verschiedenen Ländern vergleichst, was normal ist. Weißt du, wir glauben an den Gott des Unmöglichen. In Lukas 1, Vers 37 steht, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich habe vorgestern, glaube ich, die Geschichte gelesen von meinem Namensvetter, von dem ich meinen Namen gekriegt habe, Benaja. Ich heiße eigentlich nicht Ben, sondern Benaja. Und es war einer der Helden von David, es war einer von 30 Helden und später der oberste Heerführer von Salomo. Der Kerl ist an einem verschneiten Tag einem Löwen nachgegangen, in eine Grube, vermutlich war es noch glitschig, es war verschneit, und hat den Löwen erledigt. Das ist nicht die Haltung, die wir hier gelehrt kriegen. Benaja, du musst zurückhaltend sein und vor allem, du darfst dieses Tier nicht umbringen. Wir vergessen manchmal, dass es Raubtiere sind, die auch gefährlich sein können. Aber das ist ein anderer Lebensstil. Das ist ein anderer Lebensstil. Der ist in diese Grube hinein, hat dem Löwen den Rest gegeben. Der Löwe hat nicht überlebt, Benaja hat überlebt. Wurde zum Chef der Leibwache ernannt. Das ist ein vertrauensvoller Posten, den gibst du nicht jedem. Weißt du, die Leute, die du in der Bibel siehst, lebten außerordentliche Leben. Und ich möchte dir etwas sagen. Was sind die Momente, die deinen Glauben definieren? Ich habe das so auf dem Herzen gesagt, euch das heute zu sagen. War eigentlich nicht drin. Weil wir schon darüber gesprochen haben, dass es wichtig ist, dass viel wichtiger ist, was wir über Gott glauben, als wie stark unser Glaube ist. Kannst du diesen Screen mal einblenden? Was sind die Momente, die unseren Glauben definieren? Die definierenden Momente unseres Glaubens. Es ist erstens, wer Gott ist. Ich versuche immer Dinge ganz, ganz simpel zu machen. Weil ich war mal in der Kantonsschule im Gymnasium, da haben wir einen Algebra-Lehrer gehabt, der war saugut, aber er konnte mir Algebra nicht erklären. Er konnte nicht begreifen, warum ich es nicht begreife. Und deswegen war er für mich kein guter Lehrer, obwohl er ein Genie war. Ganz ehrlich, das Wichtigste ist, zu wissen, wer Gott ist. Du kannst dir die App runterladen, Namen Gottes. Yahweh, der Seiende. Verstehst du, bei Gott musst du nicht Anfang und Ende erklären. Er ist der Gott, der immer ist. Der Allmächtige. Der Herr, dein Heiler. Elohim, der Schöpfer, Gott, der alles erschaffen hat. Wir fangen an, herauszufinden, wer Gott ist. Weißt du, du hast irgendwann Jesus kennengelernt, du bist zu Gott gekommen, du hast angefangen, mit ihm einen Weg zu gehen, er ist in dein Leben gekommen und hat dir viele Dinge gezeigt. Aber ich kann dir sagen, du kannst auch ganz vieles lernen über ihn. Und es ist so wichtig, dass du weißt, wer dein Gott ist. Und du wirst bestärkt werden in dieser Überzeugung, und es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen wahren Gott. Und der ist so gut. Und dann kommen wir zum Zweiten. Das Zweite, was ganz wichtig ist für unseren Glauben, damit unser Glaube wirklich fliegen kann, ist, dass wir wissen, wie Gott ist. Denn wenn du das Bild von einem zornigen Gott hast, hast du ein Problem. Wenn du aber weißt, dass Gott Liebe ist, fängt sich an, etwas zu ändern. Wenn du weißt, dass Gott voller Gnade ist, dass Gott gute Gedanken über dir hat, gute Pläne für dich hat, fängst du an zu fliegen. wer ist Gott, wie ist Gott und was auch ganz wichtig ist für uns. Und für mich ist das etwas, was aus Epheser 1, 17, Vers 18 kommt. Kennt ihr das? Das Gebet des Paulus für die Gemeinde, wo er sagt, damit ihr erkennt, damit ihr mit Weisheit und Einsicht erfüllt werdet. Aber um was geht es da drin? Damit wir verstehen, wer Gott ist, damit wir verstehen, wie Gott ist und damit wir erfassen können, was da am Kreuz wirklich geschah. Denn es hat alle Zeiten verändert. Es hat den Lauf der Welt verändert, für immer. Ich bin zur Schule gegangen mit einem verrückten Kerl. Meine Eltern wollten nicht, dass ich Zeit mit ihm verbringe. Und ich möchte ihn heute ehren hier drin. Leo Bicker von ICF. Er war kein herausragender Schüler. Ihr wisst, er kommt aus Bux. Er ist hier weggegangen, weil man ihn nicht machen ließ in seiner Gemeinde. Aber es war gut, dass er gegangen ist. Denn was da entstanden ist, ist gewaltig. Kannst du mal das Bild einblenden vom ICF? Der war hier, hat sich als Teenager am Schluss von der dritten Sek, hat er sich bekehrt. Und hat Vollgas gegeben für Jesus. Und dann ist er gekommen und hat irgendwann einen Traum erzählt. Und ich habe gedacht, Leo, bitte erzähl den Traum nicht rum, sonst hast du ein Problem wie Josef. Da gibt es Leute, die wollen dich schlagen. Da gibt es Leute, die sagen, du bist überheblich, du bist prahlerisch. Er hat gesagt, ich habe einen Traum gehabt, dass ich vor Tausenden von Menschen predigen werde. Nun, ich habe ein paar Bilder zusammengesucht von der Samsung Hall in Dübendorf. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute da reingehen. Aber ICF Zürich allein hat um die 3000 Gottesdienstbesucher und ist heute die größte Gemeinde in der Schweiz. Weil ein Mann sich getraut hat, einen verrückten Traum zu träumen und nicht aufgegeben hat. Denkst du, dass da alle gesagt haben, Leo, genau, ich sehe es auch so wie du, das machen wir, Gott ist mit dir. Weißt du, wie viele Leute auf diesem Weg waren, die gesagt haben, Leo, du musst vernünftig sein, komm runter. Weißt du, das könnte eventuell sein, dass du irgendwann mal vor ein paar tausend Leuten predigst. Aber weißt du, du musst bescheiden bleiben. Der ist gekommen und hat gesagt, ich habe zu Gott gesagt, ich mache das nicht, damit einzelne Leute zum Glauben kommen. Dann denkst du, hey, jeder einzelne Mensch ist wertvoll. Ja, Amen. Aber wir brauchen Leute, die größer denken, die sagen, ich will die Massen erreichen. Ich will Zürich erreichen. Heute sind es 65 Gemeinden in Europa, die ICF heißen. Und einige von diesen Gemeinden erschüttern ihre Städte. ICF München. Das ist so krass. Warum? Weil jemand, eine einzelne Person, eine verrückte Person, eine Person mit absolut verrücktem Glauben, sich getraut hat, diesen Traum, den Gott ihm gegeben hat, auszuleben und nicht aufzugeben. Weißt du, wir haben sie begleitet in dieser ersten Zeit. Wir haben damals ihnen sie unterstützt finanziell und haben immer ihre Briefe bekommen, haben viel Kontakt gehabt. Das war nicht so, dass am Anfang an schon klar war, da wird ein Riesengebäude in Dübendorf stehen. Ich meine, die Halle ist heute bekannt. In der Schweiz spielen Top-Bands aus der Welt, spielen da Konzerte in dieser Halle. Und nur weil Samsung Hall draufsteht, sie hat nicht Samsung gebaut. Das ist nur Sponsoring, okay? Muss clever sein heute. Ich habe eine Predigt gehört von der Transformation Church in Tulsa. Ich gebe euch einfach ein paar Beispiele. Du hast ein Bild davon, von der Gemeinde. Ein junger Kerl wird mit 26 Jahren Pastor seiner Gemeinde. Das sind ein paar wenig hundert Leute. Mike Todd. Schreibt im Jahr 2015 sich einen Zettel auf und sagt, über diese Gemeinde, die ich leite, wird so sein. Und sie wird in einem absoluten Top-Gebäude sein. Das wird groß sein, wir werden die beste Kids Church haben und so weiter. Hat dieses Gebäude gesehen, hat gesagt, dass Gott hat ihm gesagt, das ist euer Gebäude. Alle Zeichen sind voll dagegen gestanden. Die wollten nicht verkaufen. Eine Zeit später stand ein Verkauf an mit einer riesigen Organisation aus Texas, die richtig viel Geld haben. Und das war schon am Verkauf dran. Und Gott hat ihn daran erinnert, hey, weißt du noch, was du aufgeschrieben hast? Ja, aber Gott, die sind ja am Verkaufen, das ist weg. Was habe ich dir gesagt? Dieses Konglomerat, die das kaufen wollte, hat eine kleine Pause von 2-3 Tagen gehabt, weil sie das Geld aufbringen mussten oder weil sie etwas organisieren mussten, haben gedacht, das kauft eh niemand. Der Mike ist da hingegangen mit seinem Marken und hat gesagt, wir wollen das Ding kaufen. Vor wenigen Wochen hat er bekannt gegeben, dass dieses Gebäude gekauft wurde.
Und ab nächstem Jahr wird die Gemeinde hier einziehen. Das ist riesig in Tulsa. Wir waren in Tulsa schon mal an einer Konferenz. Das ist riesig in dieser Stadt. Er hat gesagt, wir haben mehr als die Hälfte des Kaufpreises, über 10 Millionen Dollar konnten wir schon hinlegen. Und das ist eine Gemeinde voll von jungen Leuten. Das sind nicht die Großverdiener. Warum erzähle ich dir das? Weil ich dich ermutigen will. Siehst du, nach den Maßstäben der Welt war es absolut unmöglich, dass diese junge Gemeinde in so ein Gebäude zieht, rein schon finanziell. Das andere war aber, dass alle Zeichen dagegen gestanden haben, dass dieses Gebäude ist nicht zum Verkauf. Und als es verkauft werden sollte, war ja klar, geht's an eine Firma. Und die Firma hat sich gemeldet bei ihm und hat gesagt, weißt du, bitte lass uns den Kauf, ich gebe dir 1 Million. Einfach so. Kriegst als Gemeinde 1 Million ist nicht so schlecht. Ich gebe dir 1 Million. Dann hat er gesagt, nee, tut mir leid, geht nicht. Er hat gesagt, okay, 5 Jahre lang könnt ihr eure Gottesdienste in diesem Gebäude machen, ohne etwas dafür zu bezahlen. Kommt noch dazu. Mike hat gesagt, nein, weißt du warum? Weil Gott mir gesagt hat, das ist euer Gebäude. Weißt du, ich bin nicht hier, um dir zu sagen, dein Glaube ist zu klein. Ich bin hier, um dir aufzuzeigen, was möglich ist mit deinem Gott. Ich bin hier, um dich daran zu erinnern, dass Gott Glauben in dich hineingegeben hat. Ich bin hier, um dich daran zu erinnern, Gott hat Träume in dein Leben gegeben. Wir werden, für die, die nicht an der Harten Soul Night waren, wir werden Michi zu 100% anstellen im Januar. Haben uns dafür entschieden, dass er nicht mehr als Freelancer arbeitet, sondern dass wir eine 100% Anstellung machen von ihm. Ich kann dir sagen, das Geld haben wir nicht. Es ist einfach so, dass Gott gesagt hat, ich schiebe euch jetzt mal einen 100er rüber, dann könnt ihr den Michi bezahlen. Nein. Aber wir haben gelernt über die letzten Jahre, wir haben Timon eingestellt. Das Geld war nicht da. Von dem Monat an, als er angestellt war, war das Geld da. Ich wurde eingestellt vor 1 Jahr. Ich habe im Dezember meinen ersten Lohn gekriegt. Ich habe meinen Lohn immer pünktlich gekriegt. Das Geld war vorher nicht da. Da könnt ihr Dave fragen, er wird es euch bestätigen. Das hat nicht ausgesehen danach. Ich sage euch etwas, wenn wir Schritte machen, einfach in diesem Vertrauen, einfach in diesem Glauben, mein Gott ist mit mir, mein Gott ist für mich. Und mich uns getrauen, diesen Traum zu leben, den er in uns gepflanzt hat, das andere wird folgen. Nicht wegen uns, nicht wegen unserer Genialität, nicht wegen unseren Superfähigkeiten, mit Geld umzugehen, kann ich euch sagen, haben wir nicht. Sondern weil wir einem großen Gott dienen. Weil wir dem Gott von Elia dienen. Dem Gott, der den ganzen Altar verbrannt hat, um dem Volk zu zeigen, dass er der einzig wahre Gott ist. Deswegen machen wir das. Ihr habt doch gehört, wie wir erlebt haben, dass wir in dieser Halle sind. Falls ihr euch erinnern könnt an die zweite Predigt, die Michi damals gehalten hat, dass ein Mann 25 Jahre früher hier drin gebetet hat, als noch Teppichmaschinen hier drin standen und gesagt hat, Gott will hier drin, wird hier drin etwas tun mit jungen Leuten. Und mittlerweile ist eine Gemeinde daraus entstanden. Und ich möchte etwas sagen, Glaube braucht Ermutigung. Und das ist das, was wir hier füreinander tun können. Anstatt einander zu erklären, du musst vernünftig sein. Also wir alle haben einen Verstand gekriegt und Gott sagt auch, ne? Aber anstatt einander zu erklären, du musst vernünftig sein, das geht ja gar nicht. Kann dies ein Ort sein, wo Träume ausgebrütet werden, wo Glauben ermutigt wird, weil wir hier sind und einander ermutigen. Weißt du, unsere Life-Groups, unsere Kleingruppen sollen Orte sein, Oasen, wo du gestärkt nach Hause gehst, wo du ermutigt wirst und wo du denkst, doch, es ist trotzdem möglich. Mit meinem Gott ist es möglich. Überall, wo wir zusammenkommen, soll es so sein, dass Gott groß gemacht wird. Denn wenn du die Größe deines Gottes siehst, dann weißt du, dieses Problem, egal ob es Gesundheit ist, ob es Job ist, egal ob es Familie ist, was immer das es ist, ist für meinen Gott Peanuts. Peanuts. Und weißt du, es ist so wichtig, dass du deinem Glauben Nahrung gibst. Und das passiert, indem du Gottes Wort liest und indem du Gottes Wort hörst. Das ist die Nahrung, die dein Geist braucht. Siehst du, jeder Muskelprotz, von dem wissen wir, der hat seine Muskeln sich hart erarbeitet. Ja, manchmal mit Hilfsmitteln, aber letztendlich trainieren muss er trotzdem. Er muss trainieren. Wir haben auch Hilfsmittel. Wir haben auch Booster, ich kann es euch sagen. Gott macht es uns nicht schwer, im Glauben zu wachsen. Gott macht es uns nicht schwer. Aber wir müssen ihn ernähren. Und lass uns solche Räume schaffen, wo Orte sind für Glauben. Freiräume sind, wo Glauben wachsen kann, wo Glaube fliegen kann, fließen kann. Schaffe dir Raum, wo dein Glaube ungehindert wachsen kann. Weißt du, wenn du merkst, dass die Leute, mit denen du dich abgibst, dich nur eingrenzen, dich unten halten, dann musst du dir überlegen, ob das die richtigen Freunde sind. Das ist nichts gegen diese Leute, aber du nützt diesen Leuten nichts, wenn du am Boden bist. Weil wenn es so ist, dann sind es die Leute, die dich brauchen, dass du sie ermutigst. Aber zuerst musst du ermutigt werden. Du brauchst ein Umfeld, wo dein Glaube fliegen kann. Weißt du, habt ihr euch schon mal überlegt, Jesus geht in das Haus von Jairus. Das war der Synagogenvorsteher. Seine Tochter war gestorben. Was hat Jesus da gemacht? Außer den Eltern hat er alle aus dem Zimmer rausgeschmissen. Weißt du, Juden, die können wehklagen. Das sind Wehgesänge. Und da wird geklagt und da ist man traurig und alles ist schlecht und alles ist negativ. Können wir Schweizer überhaupt nicht. Einfach um jetzt. Jesus hat gesagt, alle raus, außer die Eltern. Und dann hat er zu dem Mädchen gesagt, steh auf. Und manchmal sind wir an einem Punkt in unserem Leben, wo es Zeit ist, dass wir sagen, diese Leute versuchen, mich zu hindern. Denk nie, dass die Leute das bewusst machen. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass du gegen Menschen irgendetwas hast. Aber es nützt dir nichts, wenn du in einem Umfeld bist, das deinen Glauben killt, das deinen Glauben unten hält. Nützt dir nichts. Du brauchst Leute um dich, die an dich glauben, die an dein Potenzial glauben, die mit dir unterwegs sind, die dich ermutigen. Und wenn du kommst und sagst, es ist immer noch nicht passiert, sagen, okay, das ist nicht cool, aber weißt du was? Gott ist immer noch Gott. Gott ist immer noch mit dir. Es ist immer noch Gottes Wille, dass du das erlebst. Wir bleiben dran, gemeinsam. Wir brauchen das. Die Band sagt mir, ich muss langsam zum Ende kommen. Ist gut, Fenchi ist voll gut, voll gut. Ich sehe die Uhr nicht, ich habe keine Ahnung. Ah doch, ihr habt recht. Weißt du, manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen sind wie ein Sportteam vor dem Match. Wir sind da unten, schon mal gesehen beim Fußball oder bei anderen Spielen, wir sind da unten in der Mannschaftskabine, der Trainer sagt die letzten Worte. Wir machen 120 High Fives miteinander. Jawohl, wir werden sie schlagen, wir werden es machen. Wir können es, yes we can, oder? Und wir ermutigen einander und dann stehen wir auf dem Spielfeld und bringen den Ankick nicht. Wir spielen nicht. Wir bleiben einfach stehen. Das Spiel lebt aber davon. Wir sind voll ermutigt, wir sind voller Glauben, wir haben alles in uns drin. Und jetzt ist die Zeit, den Ankick zu geben und miteinander als Team vorwärts zu gehen und dieses Spiel zu gewinnen. Weißt du, dass wir das Spiel immer gewinnen, weil wir auf der Siegerseite stehen? Amen. So, ich möchte heute sagen, höre auf, Gott zu begrenzen. Weißt du, dass wir Gott limitieren können? Kann man nicht, Gott ist allmächtig. Ja, er ist allmächtig, aber er drückt dir nicht einfach etwas auf. Er will, dass du zu ihm kommst. Er möchte, dass du ihm vertraust, dass du ihm es zutraust. Er möchte, dass du ihm bittest drum. Er möchte, dass du es ihm sagst. Hör auf, Gott zu limitieren, auch mit diesem kleinen Denken über unseren großen Gott. Er kann viel mehr. Er kann viel mehr. Wir haben so viel vor fürs nächste Jahr. Wenn ihr hier wart an der harten Sonne, wir wollen eine neue Kaffeemaschine. Wir brauchen neue Stühle, weil die dauernd kaputt gehen. Und wir wollen nicht mehr die billigsten. Michi ist gerade am Probe sitzen. Hey, das ist viel Geld. Aber weißt du was, für unseren Gott ist das nichts. Nichts. Weißt du, er möchte, dass du einen verrückten Glauben hast. Er möchte, dass dein Glauben sich entfalten kann. Er hat alles in dich hineingelegt. Weißt du, einige von uns, für dieses dran, dass sie heute ihren Glauben da hineinlegen und sagen, Herr, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Und ich danke dir, dass du gesagt hast, Jesus, die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Und ich danke dir, dass du gesagt hast, ich bin ein Gott, der spricht. Das heißt, ich höre deine Stimme. Und ich nehme das jetzt im Glauben an. Ich habe es zwar nicht gefühlt, aber ich nehme es im Glauben an, weil du es gesagt hast. Punkt. Und dann fangen wir an, so zu agieren, wie wenn wir Gottes Stimme hören würden. Und ich kann dir sagen, da ist ein Gott, der spricht. Und er hat gesagt, wir kennen seine Stimme. Für einige von uns ist es dran, dass wir auf diesen Punkt kommen und sagen, jawohl, die Bibel ist Gottes Wort. Und wenn Gottes Wort etwas sagt, dann meint er es und dann ist es die Wahrheit. Und ich bin jetzt hier und ich nehme dieses Wort für mich in Anspruch. Für meine Situation, für mein Leben, egal was es ist. Und dass wir anfangen zu glauben, dass Gott wirklich der ist, von dem er sagt, der er ist und wie er ist. Du bist dazu designed, zu fliegen. Gott hat dich erschaffen, um aus Glauben heraus zu leben. Und ich möchte dir einfach sagen, lass alle Grenzen los. Und wenn du heute hier bist und diesen Jesus noch nicht kennst und noch nicht in diesem Glauben unterwegs bist, dann kann ich dir sagen, er möchte jetzt kommen. Und du kannst sagen, Vater im Himmel, ich glaube dir, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast, dass dein Sohn für uns am Kreuz gestorben ist, dass er all unsere Schuld getragen hat, meine Schuld. Und ich lade dich jetzt ein, Jesus, komm in mein Leben, ich brauche dich. Und in diesem Moment tut er das. Du kannst nachher auch Gebet in Anspruch nehmen, wenn du das möchtest. Unser Ministry-Team ist da, um dir zu dienen, um dir zu helfen, um für dich zu beten. Aber lass Glauben nicht ein Teil deines Lebens sein, lass Glauben nicht etwas Kleines, sondern what the faith. Tauche ein in diesen absolut verrückten Glauben. Amen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.